Herzlich willkommen bei 20 Minuten. Wir freuen uns riesig, dass du uns eingeschaltet hast und zuhörst. Bei unserem Podcast 20 Minuten ist der Name Programm. Wir wollen regelmäßig und dies immer in etwa 20 Minuten über aktuelle oder grundsätzliche Themen der Gesellschaft oder Politik diskutieren. Warum 20 Minuten? Weil die Themen dadurch spitzer, kleiner und kompakter werden. Aber wir haben dir mehr zu bieten als 20 Minuten Unterhaltung und Denkanstöße. Vielmehr gilt, dass wir vermutlich du sein könnten. Unsere Stimmungen, Meinungen, Gedanken und Bewertungen haben in der öffentlichen Diskussion eigentlich kaum Platz. In den bekannten Formaten der politischen Talkshows tauschen sich Politiker, Experten und Interessensvertreter vornehmlich über ihre eigenen Ziele aus. Dies führt zu statischen Diskussionen. Gepflegter Streit um die Sache an sich findet kaum statt. Dies wollen wir, die beiden Normalos, dir nun liefern. Und mehr. Wir wollen Argumente austauschen und uns aber auch vom anderen überzeugen lassen. Wir wollen ergebnisoffen diskutieren und zwar ohne ideologische Einschränkungen. Naja, so ganz stimmt das nicht. Wir sind beide überzeugte Demokraten und begeisterte Europäer. In unserem Podcast stoßen ein promovierter Geisteswissenschaftler und ein überzeugter Wirtschaftswissenschaftler aufeinander, was die Diskussionen und Perspektiven zusätzlich bereichert. Zudem sind wir beide über 40 Jahre alt, aber darüber sprechen wir ausnahmsweise nicht so gerne. Ach ja, und bevor wir es vergessen, wir haben ein Laster und auch ein Element der alten Politiksendungen übernommen. Bei uns darf geraucht werden. Aber nur Pfeife. Und daher hört ihr manchmal das Knacken der Feuerzeuge oder das Zünden der Streichhölzer. Nehmt das als ein lebendiges Zeichen unserer Gesprächskultur. So, nun ist alles gesagt, was ihr wissen müsst. Über Kritik freuen wir uns sehr. Schreibt uns eure Meinungen und wir versuchen von Zeit zu Zeit darauf einzugehen. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge von 20 Minuten. Die Frage heute lautet: Wie kann der Krieg in der Ukraine gestoppt werden? Und ich möchte einige Punkte bringen, und zwar könnte eine Möglichkeit bestehen, indem wir einen vorläufigen Stopp der Waffenlieferungen bemühen. Der Westen könnte ein ganz klares Bekenntnis gegen Krieg allgemein formulieren und sagen: Wir deeskalieren und verkaufen keine Waffen, schicken keine Waffen an die Ukrainer. Warum sage ich das? Warum ist das relevant? Weil Putin gerade gestern angefangen hat, die nächste Eskalationsstufe zu erklimmen, indem er die Abschreckungsstreitkräfte bereit macht. So, diese Abschreckungsstreitkräfte beinhalten auch Atomstreitkräfte. Putin verargumentiert das Ganze, indem er dem Westen, der NATO, aggressives Verhalten vorwirft.
Was ja ein extrem schlechter Witz ist.
Naja, ganz so witzig finde ich das Ganze nicht.
Ich auch nicht. Da bin ich ausnahmsweise mal mit dir einer Meinung. Also das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Der Aggressor, der hier ein souveränes Land angreift und dann feststellt, dass dieses Land sich selbst verteidigt und dafür Waffen benötigt und Waffen geliefert bekommt, der beschwert sich im Nachhinein, dass es aggressiv ist, von den anderen Ländern dieses angegriffene Land zu unterstützen. Mhm. Wobei wir auch von Russland meines Wissens nach ein Bekenntnis zur Ukraine als eigenständiges Land im Ursprung haben. Mhm. Das heißt, Russland hatte die Grenzen der Ukraine anerkannt seinerzeit.
Das heißt, und jetzt wieder aberkannt.
Und jetzt wieder aberkannt. Also das heißt, Russland definiert, welche Grenzen gerade gültig sind und welche nicht. Das geht auch völkerrechtlich nicht. Russland greift ein Land an.
Ein souveränes Land.
Ein souveränes Land. Ja. Und nach der UN-Charta, völkerrechtlich gesehen, hat ein Land ein Recht auf Selbstverteidigung. Dieses wird jetzt genutzt. Und jetzt beschwert sich der Aggressor, dass es ja eine Unverschämtheit ist, da sich zu wehren.
Genau, worüber beschwert er sich? Der beschwert sich ja nicht darüber, dass Selenskyj in der Ukraine in Kiew sitzt und sein Land verteidigen will. Bilder, die ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht vergessen werde, und es sind keine reißerischen Kriegsbilder, sondern es sind die Bilder von Politikern, die mit Waffe dastehen und ihr Land verteidigen wollen gegen die Russen. Darüber beschwert sich aber Putin nicht. Putin beschwert sich jetzt darüber, dass der Westen Waffen schickt.
Hätten wir die Waffen vor 2 Wochen geschickt, wäre das der Grund gewesen, genau dann einzumarschieren? Hätten wir die Waffen vor einem halben Jahr geliefert, wäre das der Grund gewesen, dass wir die Provokation suchen? Wann wäre denn der geeignete Zeitpunkt gewesen, in die Ukraine Waffe zu schicken? Aus Sicht von Putin.
Okay, also du steigst auf meine Deeskalationsvermutung gar nicht erst.
Putin spricht ja anderen Ländern ab, als Mittel der Selbstverteidigung überhaupt Waffen zu besitzen. In der Logik, die du mir gerade schilderst. Weil das ist ja sein angekündigtes, vermeintlich angekündigtes, ich weiß nicht, es fällt mir schwer, jemanden zu glauben, der in der letzten Zeit derart häufig gelogen hat und das dick und frech ins Gesicht. Also wenn ich das jetzt mal unterstelle, ich unterstelle es nicht, habe große Probleme, überhaupt seinen Worten zu folgen und ihm noch Glauben zu schenken. Aber wenn ich ihm zumindest zuhöre, hat er ja das Ziel ausgegeben, dass die Ukraine entmilitarisiert werden soll. Das ist ja ein von ihm ausgegebenes Kriegsziel.
Okay, das heißt also, würdest du einen Strich drunter ziehen und sagen, dass mein Vorschlag an der Stelle, wie wir im Westen etwas dafür tun können, zu deeskalieren, nicht mit einem Stopp der Waffenlieferungen erreichbar ist? Eigentlich hast du das schon vorweggenommen, du hast gesagt...
Putin beschwert sich letztendlich darüber, dass die Ukraine kämpft. Und jetzt verlängern wir natürlich noch den Krieg, weil wir liefern auf einmal Waffen, die in der Lage sind, diesen Krieg ordentlich in die Länge zu ziehen. Aber die Argumentation, die er an der Stelle hat, die ist ja infam. Die ist im Prinzip so frech und unglaublich, dass mir dazu gar nichts einfällt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also jetzt hast du quasi nochmal mit dem Umweg meine Frage nochmal beantwortet. Wir haben gar keine Chance an dieser Stelle auf Deeskalation. Insofern...
Putin hat ja gestern angekündigt, dass er in Belarus gerne Atomwaffen stationieren möchte. Also das ist ja dann seine Form der Deeskalation. Also er ist in der Lage, alle Länder, die in seinem Gusto stehen, wo Diktatoren an der Macht sind, dass er die mit weiteren Waffen beliefert, dass er dort, sogar jetzt ist Belarus im Thema, ob Belarus in den Krieg einsteigt und auch mit in der Ukraine dazustößt. Das ist aus Putins Sicht absolut legitim, weil dort ein nicht demokratisch gewählter Präsident von Gnaden Russlands eingesetzt ist. Mhm. Der darf natürlich mitmischen, das ist natürlich aus Sicht von Putin absolut legitim, aber ein Land, was im Prinzip von Anfang an gesagt hat, sie sind souverän und sie werden sich verteidigen, dass dort jetzt Waffen hingeliefert werden. Das ist natürlich ein kriegerischer Akt des Westens. Merkst du was?
Ich will es nochmal mit einem nächsten Argument versuchen. Wenn wir schon nicht die Waffenlieferungen stoppen, dann wäre es doch möglich, wenigstens unsererseits ein klares Nein an das Eilverfahren des Beitritts der Ukraine in die EU an dieser Stelle zu unterbinden. Wir haben eine Frau von der Leyen, die sich schon dafür ausgesprochen hat, dass sie diesen Beitritt der Ukraine in die EU im Eilverfahren positiv gegenübersteht. Ist das nicht auch ein schlechtes Zeichen an Russland? Ist das nicht auch ein Zeichen des Westens, dass stark erinnert an den möglichen Beitritt der Ukraine in die NATO, etwas, was Putin auf Biegen und Brechen momentan durch kriegerische Handlungen unbedingt unterbinden will. Also würden wir als EU nicht besser dastehen, wenn wir jetzt an der Stelle Verständnis und Offenheit für Russland zeigen würden, indem wir sagen, nein, liebe Ukrainer, der Zeitpunkt für euren Beitritt ist momentan nicht der richtige.
Mir fehlt momentan Verständnis für Russland. Aber Russland ist jetzt einen Weg gegangen, an dem es mir schwerfällt, jetzt an den Verhandlungstisch zurückzukommen, weil Russland Fakten geschaffen hat, die unumkehrbar sind. Dort sterben Menschen Tag für Tag, unschuldige Menschen. Es ist ein Land in Krieg gezogen worden, was es nicht wollte. Es gab keine Aggressionen von diesem Land. Es hat nie das Territorium von Russland angegriffen. Es gab überhaupt keinen kriegerischen Akt, der von der
Ganz
Ukraine aus...
Ganz im Gegenteil, es hat 2014 Territorium an Russland verloren. Es wurde die Krim annektiert und es gibt 2 Regionen in der Ukraine, die momentan auch oder über die letzten 8 Jahre immer wieder in der Frage standen, ob sie nicht auch doch nach Russland überwandern sollen. Das ist genau andersherum.
Exakt. Und eigentlich hätte ja theoretisch, weil die Krim ist ja immer noch nicht im Staatenverbund anerkannt worden, sondern nur von Russland, gäbe es ja sogar einen guten Grund oder hätte man darüber diskutieren können, ob es einen kriegerischen Grund gibt, für die Ukraine sich diese Ländereien zurückzuholen. macht militärisch keinen Sinn, weil wir wissen um das Kräfteverhältnis an der Stelle, wir wissen um das Minsker Abkommen und es gab dort Friedensgespräche und folglich hat man sich in diesem Status quo eingerichtet.
Okay, das heißt also an dieser Stelle wäre es auch nicht das richtige Zeichen, was wir als EU an die Ukraine schicken würden, sondern...
An Russland meinst du?
An die Ukraine tatsächlich, ja. Die beitreten will. Und in dem Sinne ist das Zeichen natürlich dann auch an Russland. Da habe ich begonnen an der Stelle. Dann müssten wir Russland aber auch da den Riegel vorschieben und sagen, das habt ihr euch verspielt. Wir reden jetzt gar nicht mehr darüber, ob die Ukraine aufgenommen wird. Selbstverständlich wird die Ukraine schnellstmöglich in die EU aufgenommen.
Ich habe zwei Herzen, die da in meiner Brust schlagen. Als ich es über den Ticker gelesen habe, dass heute Nacht die Gespräche stattgefunden haben, habe ich mir schon gedacht, puh, das ist jetzt aber schon ein krasser Akt, der definitiv das Potenzial hat, weiteres Benzin ins Feuer zu gießen. Das sehe ich auch. Es ist nicht deeskalierend. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich trotzdem an einem Punkt, wo mir so ein bisschen das Gefühl fehlt, weil ich das Gefühl habe, wir haben so viel Rücksicht genommen in den ganzen Jahren zuvor. Wir hätten die Ukraine ja auch schon zuvor in die EU aufnehmen können, sollen. Die Ukraine hätte es gerne getan. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben es auch nicht gemacht aus Rücksicht auf Russland. Wir haben die NATO-Staaten im baltischen Raum nur mit geringfügigen Defensivwaffen ausgestattet und so weiter und so fort. Wir nehmen ja schon und haben immer schon sehr viel Rücksicht auf Russland genommen. Wir sehen, wohin das geführt hat. Und das jetzt in dieser kriegerischen Auseinandersetzung weiter Rücksicht zu nehmen, aus Sicht von Putin, wenn ich die Situation analysiere, komme ich ja immer mehr an den Schluss, dass die Rücksichtnahme, die wir aus unserer Sicht die ganze Zeit haben walten lassen, aus Sicht von Putin eine Schwäche ist. Wir haben sie aber nie als Schwäche unsererseits empfunden, sondern wir haben es immer als Zugeständnis für den Frieden in Europa gesehen und haben gewusst, es gibt dort Empfindlichkeiten und wir haben gewusst um die problematische Situation, wir wussten um die Schwierigkeiten von Russland insgesamt in diesem Land mit dem Demokratieprozess, mit all dem, was dazu gehört und haben das akzeptiert und haben unsere Interessen an der Stelle zurückgestellt. Und jetzt ist für mich der Punkt erreicht, wo ich eher sagen würde, nein, die Ukraine ist ein eigenständiges Land, das haben wir als Europäische Union immer so gesehen. Und wenn dieses Land mit einem demokratisch gewählten Präsidenten, der mit 72% der Stimmen in der Bevölkerung gewählt wurde, bei einer legitimen Wahl, wenn dieses Land sagt, wir wollen gerne in die Europäische Union, warum dürfen wir als Europäische Union und warum dürfen die Ukrainer nicht selbst über ihr eigenes Land entscheiden, wo sie gerne hinwollen? Und warum dürfen wir als Europäische Union nicht entscheiden, welches Land dazu gehört?
Weil es politisch momentan nicht opportun ist. Ich möchte noch einen weiteren Punkt aufmachen, was politisch in Richtung Russland noch...
Ich mag auch keine Diktaturen im Übrigen, weil das ist auch mein Problem. Ich mag auch nicht Belarus und ich mag auch nicht, dass dort, nachdem dort die Wahlen nicht demokratisch verfolgt umgesetzt wurden, dass dort mit Militär gegen Volksaufstände...
Militär eingesetzt wurde durch Lukaschenko, der niedergeschlagen hat.
Das wäre jetzt aus meiner Sicht wäre das ein legitimes Mittel gewesen, jetzt in der gleichen Analogie, wie sie Putin hat, dass wir dort einmarschiert werden. Also im Prinzip hätten wir ja auch sagen können, das ist gegen die Menschenwürde.
So, aber wir sind keine Aggressoren. Das ist ja auch eine Standortbestimmung für uns. Aber ich will noch einen Punkt reinbringen, der noch in unserem Handeln liegt, bei dieser wirklich schwierigen Lage. Und das ist auch gleich mein letzter Punkt. Lass uns über Sanktionen sprechen. Wäre es nicht möglich, dass wir diese Sanktionen als Verhandlungsmasse in Gespräche mit Russland reinbringen? Gerade heute hat Macron deutlich gemacht, dass er zu Gesprächen mit Putin, dass er die Tür offen hält. So. Das heißt also, da soll gesprochen werden und eine der Möglichkeiten wäre ja, eine große Verhandlungsmasse da reinzubringen, die Sanktionen. Wir fassen zusammen. Russland ist aus SWIFT ausgeschlossen worden. Bereits vorher wurden Konten eingefroren von russischen Politikern und den Oligarchen, die offenbar in Russland eine große Macht haben. Es wurde Russland mit vielen weiteren Sanktionen belegt, die will ich jetzt nicht alle nennen. Nochmal besondere Punkte allerdings an der Stelle ist der Ausschluss von der WM und auch die Diskussion darüber durch das IOC, ob russische Sportler von Olympia ausgeschlossen werden. Es wird das Endspiel der Champions League nicht in St. Petersburg stattfinden, etc. etc. Das ist eine große Verhandlungsmasse mittlerweile, die Russland kulturell und wirtschaftlich enorm isoliert. Wäre es nicht möglich unsererseits, denn diese Sanktionen tun ja auch uns weh, ganz eindeutig, dass wir die als Verhandlungsmasse mit reinbringen? Und wo könnte deiner Meinung nach, wenn wir das als Verhandlungsmasse reinbringen, ein erster sinnvoller Schritt sein, dass wir wieder zusammenfinden? Sollten wir Russland doch wieder zurück in den Sport holen? Sollten wir Russland doch wieder zurück ins SWIFT-Zahlungssystem
bringen? Absolut. Die Sanktionen sind ja nicht entstanden aufgrund von Willkür und deshalb, weil wir da gerade Lust drauf hatten, sondern sie sind entstanden, weil Russland in die Ukraine mit einem Angriffskrieg einmarschiert ist. Aber ich finde eins ganz wichtig. Die Bedingungen, um über diese Sanktionen zu sprechen, die sind sofortiger Waffenstillstand. Ich würde sogar tatsächlich, darüber könnten wir jetzt diskutieren, ob es reicht, einfach nur die Kampfhandlungen einzustellen oder ob ich sagen würde, ihr müsst wieder auf die Ausgangslage zurück, zieht euch zurück, geht auf euer eigenes Territorium mit allem, was dazugehört. Und wenn das passiert ist, dann sprechen wir darüber, über die Sanktionen und okay. sind bereit, diese abzubauen. Also ihr hört auf, ab sofort, es fällt kein Schuss mehr, ihr packt eure Sachen, ihr fahrt wieder nach Russland zurück und wenn ihr dort steht und alle und dort eingekehrt seid, dann sprechen wir über die Sanktionen.
Okay. Das heißt also, wir können...
Im Übrigen, also das Thema ist einfach bei mir, das liegt aber in meinem Naturell. Ich bin kein Diplomat und würde mich schwer tun damit. Da ist derart viel Porzellan zerschlagen worden und derart gelogen worden in letzter Zeit. Da sind derart viele Verträge auch von Russland gebrochen worden, dass ich jetzt erst sehen möchte, dass geliefert wird. Weil wir haben ja jetzt über Monate das Statement gehabt, dass es kein Krieg in der Ukraine geplant wurde. Und das ist ja nicht durch niedrigrangige Politiker geäußert worden, sondern das ist im UN-Sicherheitsrat mehrfach genannt worden. Es ist sich lächerlich gemacht worden, über auf was für absurde Ideen der Westen kommen würde. Und das ist alles trotzdem genauso gekommen wie angekündigt. Und jetzt, wenn es denn wirklich so kommt, dass Russland merkt, in was für eine Problematik sie sich gerade selbst fabrizieren, dann müssen sie jetzt liefern oder müssen sie zuerst liefern. Und aus meiner Sicht, selbst wenn wir diese ganzen Sanktionen wieder zurücknehmen, dann wäre das für mich auch ein Prozess. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass dann von heute auf morgen diese ganzen Sanktionen, ich möchte dann auch erleben, dass mehr erleben, einfach nur, dass dieses Militär jetzt auf die eigene Landesgrenze zurückfährt.
Das bringt uns vielleicht an dieser Stelle zu einer Abschlussfrage. Und zwar, wenn ich jetzt mal einen Strich drunter ziehe über das, was wir die letzten 18 Minuten ungefähr gesprochen haben, dann liegt der Ball doch eindeutig bei Putin. Also du hast zu allen meinen drei Vorschlägen im Prinzip gesagt, nein, nein, und beim letzten Ja unter ganz eindeutigen Bedingungen, ich fasse das nochmal zusammen, Russland muss, wenn wir als Verhandlungsmasse Sanktionen mit ins Spiel bringen, sofort die kriegerischen Handlungen einstellen und im besten Fall sogar auf das eigene Territorium zurückgehen, um wirklich zu zeigen, dass sie wieder Vertrauen gewinnen wollen, Vertrauen des Westens. Dann ist für mich wirklich die letzte Frage, über die ich noch mit dir sprechen will, wie kommt Putin aus der ganzen Nummer raus? Denn wir haben es hier mit einem Staatsmann zu tun, mit einem Diktator zu tun, der jetzt sein wahres Gesicht gezeigt hat als Kriegstreiber. Bei allem Verständnis, und du erinnerst dich, wie in unseren Medien der Begriff Putin-Versteher zirkuliert ist, und dann haben wir immer den Schröder herbeigenommen, der da Putin mal einen lupenreinen Demokraten genannt hat, dass wir diesen Menschen kennengelernt haben als jemanden, der lässt sich mit dem Oberkörper frei auf dem Pferd reitend fotografieren, der macht Eisbäder. Das ist jemand, der dieser Sache sicherlich sehr viel Gewicht gibt. Wie kommt dieser Mensch jetzt aus dieser Sache noch raus?
Er kommt da nicht raus. Das ist das Ende von Putin aus
meiner Sicht. Okay, skizziere das mal. Was heißt das für dich, das Ende? Gib mir ein Szenario, was das...
Der Krieg in der Ukraine wird niemals so schnell zu Ende gehen, wie erwartet. Es werden deutlich mehr Verluste in der Ukraine auf der Seite der Russen stattfinden, als prognostiziert. Das wird sich rumsprechen. Die momentan noch ruhige russische Bevölkerung wird mehr und mehr Wind davon bekommen, dass dort am Brudervolk momentan dieses ausgebombt wird. Russland steht mit dem Rücken an die Wand. Heute wurde schon das Thema einen humanitären Korridor zu bilden. Das kennen wir aus Syrien. Das war immer das Statement, bevor etwas in Schutt und Asche gebombt wurden von den Russen. Das heißt, das ist jetzt, sie stehen schon so mit dem Rücken an die Wand, das, um hier in ihrem Brudervolk zu befreien, die ja sich freuen werden, dass endlich jetzt die Russen kommen, so wie Putin das immer kommuniziert, dass sie dieses Volk in Schutt
und Asche... Sie würden mit Blumen begrüßt werden und dann Poroschenko, ehemaliger Staatspräsident der Ukraine, sagte dann auf das Zitat von Putin, sie würden mit Blumen begrüßt werden, wir haben sie mit Molotow-Cocktails begrüßt und das ist auch tatsächlich
das so. Das passiert nicht und dieser Kampf wird deutlicher werden und auch mit den Waffen, die wir dorthin liefern, wird es immer schwerer für Russland sein, dort ohne eigene Verluste rauszugehen und das ist ein Blutzoll, der Putin immer mehr an die Wand treibt. Die Sanktionen sind erstmalig in der Geschichte wirklich harte Sanktionen. Das bei der Krim war ein Fliegenschiss. Dagegen, was jetzt gerade stattfindet, heute hat noch die Schweiz, die sich ja leider lange Zeit als neutral gehalten hat, um das Geschäftsmodell der Schweiz, um gut davon zu leben, die haben sich nun auch auf den Druck gebeugt und auch dort die Sanktionen verhängt. Ja. Die Oligarchen sind entmachtet, die Oligarchen dürfen nicht ausreisen, das ist das, was Putin angeordnet hat. Die Oligarchen haben wahnsinnig viel Vermögen verloren, sie dürfen nicht ausreisen. Ich glaube...
Und es fangen auch schon Oligarchen an, gegen Putin zu sprechen, ja. Das lässt sich auch schon. Das heißt also, das ganze Bild fängt an wirklich auch innerhalb
von Russland. Er wackelt. Russland, und es wird ein Problem für ihn werden. Und es ist ja nun auch nicht so, dass er dort sattelfest saß. Man kann ja durchaus auch unterstellen, dass der aktuelle Krieg durchaus auch innenpolitisch motiviert gewesen ist. Seit der Annexion der Krim und auch mit den wenigen Sanktionen, die damit verbunden waren, war der wirtschaftliche Aufschwung schon ein deutlich abgedämpft. Dann hatten wir noch Corona, was weiter dazu beigetragen hat. Das heißt, das lange wirtschaftliche Wachstum, was auch dazu beigetragen hat, dass die Gesamtbevölkerung Putin getragen hat, weil sie immer davon profitiert haben bis dorthin. Das hat sich eh schon abgemildert in den letzten Jahren. Und es wird erkennbar, woran das liegt. Und ich glaube, dann ist auch so der Volkeswille nicht auf Dauer zu halten. Und dann wird es für Putin extrem eng.
Der Punkt bei der Sache ist, möchte ich am Ende noch hinzufügen, dass ich große Bedenken habe, dass jemand... von dem Schlage eines Wladimir Putin, ohne noch mehr Porzellan zu zerschlagen oder ohne auch Brücken zu verbrennen, die Bühne räumt. Das wird mitnichten geschehen. Ich bin ganz sicher, dass Putin auf der anderen Seite, wie ein Zelensky in der Ukraine, auch bis zum Tode kämpfen würde. Und was das Ganze für Europa bedeuten könnte, müssen wir, glaube ich, an anderer Stelle klären. Was kommt nach dem Krieg?
Ja.